Ihr Fürsten versteht den heiligen Sinn, der meinem Wort zugrunde liegt. Jeder Gedanke ist Urlebenskeim und Urlebenstrieb. Aus ihnen bildet sich das Sein, und nichts ist ohne die Gedanken. Da ich aber selber Urkeim und Urtrieb bin, wäre ein solch vorbesagter Gedanke die zwingende Notwendigkeit geworden, mindestens das Ergebnis einer Folge über Wort und Tat. Also wären alle jene mit dem großen Schöpfungsfall gestürzten, ohne Verantwortung gewesen, ungerecht dadurch ihre Verbannung und die mit ihr zusammenhängende Rücknahme der bereits erworbenen Kindschaft. Ganz besonders jedoch hinfällig das von mir unter fast vollständiger Aufgabe meiner Urherrschaft gebrachte Schöpfungsopfer. Nun in mir nicht der Gedanke, gleichfalls keine bewusst getragene Vorschau lag, konnten wohl mein Schöpfer und mein Priestertum an jenem kritischen Wendepunkt meine Heiligkeit unter meinen höchst eigenen urpersonhaften Schutz stellen, um dem Taturjahr vollste Genugtuung zu leisten. Denn ein mit Unterzeichneter war zum großen Fall geworden. Das führte zur allerdings einzigen Berechtigung, das Testament aufzuheben. Ihr Fürsten sagt, ich hätte einst vom möglichen Fall gesprochen, auch dass aus eurer Reihe er geschehen könne. Nun, meine Hinweise bezogen sich nicht auf einen aus Urlebenskeim und Trieb nachgegangenen Gedanken, sondern lediglich auf ein in Rechnung stellen von Seiten des Werkes. Die Möglichkeit, mit der zu rechnen war, sah ich allein vom Werke aus. Ihr glaubtet bisher, dass die Andeutung in meiner persönlichen Urschau lag. Wollte ich euch zu meinen Schöpfungsmitträgern heranbilden, durfte ich so lange euren Glauben nicht stören, bis er nun durch den Tatbestand meines Löseopfers hinfällig geworden ist. Als nun Raphael seine Scheu in Liebe mit Leid umwandelnd dem Sohn das weltgebundene Übermaß der Last vom Mensch göttlichen Geist und Herzen von der Seele und dem zermarterten Leibe hob, da erst war wirklich mein heiliger Geist besänftigt. Im stillen Auftrag aller Fürsten, aus persönlichem Herztrieb hervorgegangen, löste Raphael jenes von euch freigegebene Versprechen ein, die Heiligkeit zu schützen. Er tat es für alle. Darin lag der volle Schutz. Es trat die besänftigte Heiligkeit an jene Stelle, wo meine sich reckende Hand schon nach dem Vorhang griff, ihn als Mantel einer Urnacht zu benutzen und das Tatjahr damit zuzudecken. Als du, Raphael, den heiligen Herdkelch zum Munde führtest, hattest du meine universelle Schöpfermacht und Priesterkraft in ihrem Lauf gehemmt. Und als du dich neigtest, noch zweimal von der Bitternis zu trinken, zog sich meine Hand zurück, denn ich war bezwungen. Du hast an meiner Statt und für mich das Heiligtum verwahrt, damit für alle, die im Herzen am Schöpfungsopferweg mit Bangen hingen, die Tat an ihrer Statt vollbracht. Dein erster Sohn, Mahal, wurde zum Kreuzträger für mich auf Erden, in Klammer Simon von Kyrene. Auch dich, Akralea, rufe ich an deinen rechten Platz. Du warst davon beseelt, meinem Opfer mitzudienen, dem keine andere Gerechtigkeit geschehen konnte, als durch einen Sieg, der aus der Dienstbarkeit der Gottgewalt den Widersacher zur Erkenntnis leitete. Es war nebst dem Opfer das schwerste Tagewerk soll, das ich meinem dritten Herzteil auferlegte. Dieses soll hast du, Fürstin der Liebe, getragen. Ich nenne dich nun so, weil euer beider Taten, zwar aus deinem Ursprung kommend, zwei Ziele zu erfüllen suchten, die Ursprung und Ziel zur herrlichsten Einheit formten. Trotzdem seid ihr nicht getrennt, weil ich dich eine Fürstin nenne. Nein, Cherub und Seraph bleiben stets ein Fürst, in jeder Tagesewigkeit. Für deine persönliche Tat, Fürstin Akralea, bleibt auch dir bis zum Tagesabend ein Sonderamt übertragen, das freilich manche große Lasten mit sich bringt. Du sollst bis zur Heimkehr Sadhanas sie vor meinem heiligen Stuhl und Herd vertreten und an ihrer Stelle stehen. Mein Vollbracht verlangt sofortige Ausgleichung. Doch so wenig ich den Widersacher aus Gewalt bezwingen wollte, so wenig kann aus ihrer Dienstbarkeit sofortige Heimkehr und Einsetzung in Recht und Pflicht erfolgen. Sadhana muss den Sühneweg gehen. Er ist notwendig und gut. Aber in meinem wiedergeöffneten Heiligtum darf keine Lücke sein. Du nimmst das schwere Amt in Demut an, sieh aber mich mit Trägerin der Gottwesenheit. In mir hast du den Vollender des Uropfers. In mir kannst du den Helfer sehen, der nicht von deiner Seite geht, wie du nicht von mir auf dem Marterweg nach Golgatha. Nimm Sadhanas leeren Thronstuhl ein, bis sie ihren Fuß auf die Erde setzt. Dann kannst du noch einmal das liebe Licht ins letzte Dunkel tragen. Denn starke Hilfe braucht das Schöpfungskind. Uraniel geleitet Akralea zu Sadanas Stuhl. Er und Michael stellen sich hinter ihr auf, die übrigen Fürsten rechts und links. Alle anderen Stuhlersten nehmen ihre Plätze ein, während Raphael an Melchisedeks Seite bleibt. Dieser übergibt ihm den rot leuchtenden Schöpfungskelch und gebietet: Nimm das Kostbare aus Urraum und Urzeit, was im dir anvertrauten Tag Gestaltung und Vollendung fand. Zwar ist das zur Mitternacht geschöpfte Wasser rot von meinem Gottherzteil, doch wird es nun durch Golgatha verwandelt. Gieße den Kelch in die Opferschale aus und halte ihn darunter, dass ihm wiederkommt, was von ihm genommen ward. Raphael tut es. Noch nie stieg köstlicherer Weihrauch zur Ursonne auf, die in majestätischer Pracht das Werk mit ihrem Lichte übergoldet. Die Opferschale fließt über, es tropft in den heiligen Kelch, doch sein Inhalt leuchtet purpurn. Raphael schaut prüfend in das heilige Gesicht. Hätte nicht das durch den Fall rot gewordene Mitternachtswasser Kristallen fließen müssen, wie Kristallen der Kelch selber ist? Melchisedek gebietet aber weiter: Halte den Kelch über den silbernen Teller. In der Opferschale musste ja das Opfer sichtbar bleiben. Die Flamme des heiligen Herdes bedeutet die gerechte Sühne, das Läuterungsfeuer, das den Schöpfungsfall verzehrt. Raphael tut wieder nach dem heiligen Gebot. Alsbald flammen die sieben Fackeln bis ins Domgewölbe auf. Das Herdfeuer hüllt die Opferschale ein, und es wird der Kelch samt Inhalt im Zeichen der Sühne umgewandelt. Rot ist nun das reine Glas geworden, aber wieder weiß das Wasser aus dem Quell der hohen Mitternacht. Der Fürst stellt das erhabene Versöhnungszeichen zwischen Teller und Schöpfungslebensbuch. Da werden die einst niedergelegten Zweige der Ersten wieder sichtbar. Auch Sadanas verdorrter Zweig. Diesen nimmt Melchisedek, taucht ihn in den Kelch und hält ihn dann ins Feuer auf dem Herd. Und er beginnt zu krönen. Eine herrlich weiße Blüte öffnet sich. Sadanas Umkehr. Ein Aufatmen geht durch die Scharen. Aller Augen strahlen. Sie sehen die zweite, noch kostbarere Blüte voraus. Die Heimkehr. Melchisedek handelt weiter. Ich halte meines ersten Kindes Lebenszweig. Er wird nicht mehr verdorren, nicht allein durch mein Opfer, nein. Euer aller Mitopfer ist daran beteiligt. Ich gebe den Zweig in den Schöpfungskelch, darin er bis zur Heimkehr bleiben soll, wo unser geliebtes Kind ihn selbst herausnehmen und ihm jenen Platz geben darf, den es als ewig bleibend anerkennt. Gib mir dein Hoheitszeichen, Raphael. Kniend befolgt dieser das Gebot, und Melchisedek schreitet von einem zum andern. Bei Raphael anfangend, bei Agralea aufhörend, so dass alle Kinder das Erlösungsdokument einmal berühren können. Bei jedem wächst und wächst es zu unvorstellbarem Ausmaß. Sein Stamm senkt sich in heilige Schöpfertiefe und ragt empor zur Heerpriesterhöhe, die letztsinnig unerforschlich sind. Der Teil, daran die Erlöserhände hingen, langt mit einem Ende in die Weite, über den Fall hinaus, und sein hohes Gottestum erfasst kein Kind. Das andere Ende senkt sich in Melchisedeks Brust, wo das Vaterherz für alle Kinder sorgt und segnet. Damit wird die einst erworbene Kindschaft im Vollmaße ihrer Kraft und Herrlichkeit zurückgegeben. Erschüttert sehen alle das Kreuz und lichtartig den Priester Ur ins Uferlose ausgedehnt, die Unendlichkeit, das Universum, Form und wesenhaft ausfüllend. Dann steht das gewaltigste aller Mahnmale vor dem Heiligtum aufgerichtet. Es überragt alle Sphären. Melchisedek aber, wieder zur Gestalt geworden, geht zurück zum heiligen Herd, an dem während dieser Wandlungszeit Fürst Raphael die Hände auf das Schöpfungslebensbuch gelegt hatte. Der Allheilige spricht: Nun füllt mein Kreuz die Schöpfung aus. Aus ihr ist es gekommen. Ihr ward es dargebracht. Ihr am Tag der Ordnung und ihr am Liebetag Geborenen habt durch Mitopferbereitschaft das Liebezeichen angenommen. Auch euer Gang zur Materie heißt Kreuzgang. Ich will, ich muss ihn also werten. Ihr habt für die Liebe aufgegeben, was ihr in eurer Freiheitsprobe durch Treue und Gehorsam erworben habt, vornehmlich die Kindschaft. Ich nahm euer Opfer voll in Anspruch, und die Kindschaft konnte bis zu meinem Kreuzgang schwer zurückerworben werden. Sie bezog sich einzig auf das Vaterwesen. Wohl kehrtet ihr als selige Geister, als Himmelswesen heim, denen aber allgemein das Beste fehlte. Freilich seid ihr immer meine Kinder, doch die Vollkindschaft konntet ihr noch nicht zurückerhalten. Ihr hattet sie ja selber hergegeben. Konntet ihr euch auf mein Uropfer ganz beziehen, so musste ich, euer Höchstopfer, meinem Werke nutzbar machen können. Doch knüpfte ich daran keine zusätzliche Last für euch. Es wurde euer Blick gehalten. Ihr wusstet nicht, dass ihr schon bei eurer ersten Rückkehr berechtigt waret, sie einzufordern. Die Stuhlersten sahen es. Aber sie bedachten stets ihr hohes Liebepflichtssoll, indem sie ihre besonders zurecht bestehende Kindschaft in meinem Urquell ruhen ließen. Sie warteten geduldig auf die Stunde, da mein Vollbracht auch jenes aller treuen Kinder werden konnte. Ich, der Urpriester, gebe eure Kindschaft als ewig beständiges Eigentum zurück. Ich sehe die entflammte Glut, eure Liebe weiterhin zu opfern, bis mein Erstkind seinen Stuhlplatz wieder eingenommen hat. Ihr reicht die reinen Hände mir entgegen, erneut mit eurer Kindschaftsgabe. Gut, ich mache sie dem Werke weiter dienstbar. Euch bleibt das Opfer aber offenbar als Kraft für die jetzige Bereitschaft, den Gang zur Materie nochmals anzutreten. In Klammer, auch mehrere Materiewege gelten als ein Mitopfer. Vor Golgatha die erste, danach die zweite Hingabe. In euch loht das Ziel, helfen, Satana dem Vater heimzubringen. Die Unendlichkeit wird von eurem äonenfachen Schrei durchdröhnt, und der Widerhall mindert die Zeit bis zur Erfüllung. Für eure große Willigkeit wird euch Besonderes zuteil. Ihr könnt das Kreuz in seiner Ausdehnung nicht übersehen. Nun habt ihr es in der Hand. Das Opfermahnmal wieder zum Hoheitszeichen, vom heiligen Herd zu machen. Sobald ihr in einem neuen Gang die letzte Lücke schließen helft. Sollt ihr bei der Heimkehr es berühren, wie vorhin geschah, und wie es wuchs, weil ich eure Opferwege, aber auch alle Sünden in meinem Kreuz vereinigte, so wird es wieder kleiner, dass auch die Last der Sühnung aufgehoben werden kann. Denn recht habt ihr erkannt. Kommt mein Kind zurück und müsste vor dem Heiligtum das verschuldete Ausmaß dieses Kreuzes sehen, so könnte es nicht seinen Fuß über die heilige Schwelle setzen. Und das wäre mehr als eine Schöpfungslast, die wir unserer Sadhana nicht aufbürden wollen. Jedes Mal wird das Kreuz samt Last kleiner und leichter werden, sobald eines von euch bei seiner Rückkehr das Opfermahl umfasst und unter ihm die der Materie abgerungene Gabe niederlegt. Dass der Fall zumal von jenen Wesen zu sühnen ist, die mitgegangen und mitgefangen sind, wisst ihr ja. Ihrer sind viele. Ihnen soll aus Gnade werden, was euch zurecht geschieht. Ihr werdet hernach sehen, wie sich mein Segenswort erfüllt. In der Halle, Jechahall, und ihrer Sphäre warten jene, die aus der Dunkelheit durch einen Weltenweg zum Licht emporgestiegen sind. Nicht eher konnten sie ins Reich, erst recht nicht ins Heiligtum gelangen, als bis Golgatha geschehen war und ich, der ewig heilige Ur, der ewig einzige und wahrhaftige, als Hochpriester Melchisedek das erste Opferhochamt mit euch Gesegneten, die ihr die große Schöpfungsfreiheitsprobe bestanden hattet, feierte. Nun ist's soweit, dass die Erlösten heimzuholen sind, denn das ist das Hochamt. Für die Heimkehrer bereit zu sein. Raphael, rufe die erste Schar der Befehlsengel auf und hole mit ihnen die erlösten Kinder. Nicht länger sollen sie draußen vor den Toren stehen, sondern führet sie als Bürger und Miterben in die Stadt herein, wie ihr, Kinder meiner Heiligkeit, die Bürger und Erben seid. Da stimmen die Stuhlersten einen Hochgesang an, und es fallen alle Gruppen ein, bis der ganze Himmel widerhallt. Während der langen Jubilate führt Raphael die Befehlsengel nach Jechahall. Dort steht eine große Schar bereit, die, erlöst, auf ihre Heimkehr wartet. Beim Anblick des strahlenden Lichtfürsten meinen sie, er sei Gott. Sie fallen nieder, ihre Augen vor dem Glanze zu verbergen, aber auch noch einmal ihre Schuld. Ein Wink, und Engel richten die Gebeugten auf. Die Berührung der reinen Himmelsboten durchflutet die Erlösten. Was sie bisher an Gnade haben durften, versinkt hinter ihnen wie das Morgendämmern vor dem vollen Licht der Sonne. Raphael ruft ihnen zu. Ihr Erlösten, ich bin nicht Gott. Ich bin der Träger jener Liebe, die sich für alle Kinder opferte. Als der Allheilige seinen Kreuzweg ging, habt ihr abermals die Qual der Finsternis verspürt. Das war eure letzte Läuterung. Nun hindert euch nichts mehr an eurer endgültigen Heimkehr. Droben umloht vom Feuer seiner Ewigkeit, umbraust vom Jubel guter Kinder, wartet Ur, der Allerhabene, auf euch. Gott steht bereit, der für euch das Kreuz der Schöpfung auf sich nahm. An diesem Kreuz müsst ihr als letzte Prüfung vorübergehen. Keinem bleibt erspart, es in seinem ganzen Ausmaß zu erblicken. Noch einmal müsst ihr euch unter dieses Mahnmal beugen, um in ihm die ganze Last eurer Schöpfungsschuld zu sehen. Wollt ihr das tun, so folgt mir nach. Ich führe euch zum Vater der Barmherzigkeit. da bekennt einer für alle ihre Schuld und ist gewillt, die Bedingung anzunehmen. Es ist der zweite Hügelälteste der einstigen Atareus, jener Finsterling, der versuchte, Kreto zu verführen, und er war kein. In plötzlicher Erkenntnis, Kreto und Abel gegenüberzustehen, fühlt er sich auf einmal, wie er wirkt. Aber Raphael und Remach, in Klammer Abel, der Gruppenführer, nehmen ihn in ihre Mitte. Rauschender Jubel umfängt die Erlösten. Ein Traum? Oder wirklich los von der dunklen Tiefe und von Harmageddon? Sie fragen sich vergeblich, gilt der Jubel uns? Für wen frohlocken aber die vom Reich? Doch als sie vor dem Heiligtum das Urkreuz sehen, da stockt ihr Fuß, da überfällt sie nochmals ihre Lossagung. Raphael und Remach führen den Hügelältesten vor das riesige Mahnmal hin. Der Fürst legt seine Rechte an den Stamm und beugt sein Knie. Als die Erlösten dieses hohen Himmelsboten Anbetung und Ehrfurcht sehen, erkennen sie das Beispiel, das gegeben ist. Aber auch den Lichtkindern ist's zum Hinweis, wie sie vor dem Kreuz sich beugen sollen, wenn sie vom letzten Gang nach Hause kommen. Alsbald neigen sie sich ohne Ende und erleichtern damit den Erlösten ihre Last. Diese berühren zwar zaghaft das große Kreuz und klammern sich daran fest. Als sie das tun, fällt alle böse Bürde ab, als sei sie nie gewesen. Erschüttert sehen sie empor, erschüttert auch die Himmelskinder, die es merken, wie das Kreuz bei der Berührung ein wenig kleiner wird. Die Erlösten überbraust die Gewalt der Seligkeit, deren Maß sie nicht erfassen. Eines wird ihnen ganz bewusst. Das Alte ist vergangen. Es ist für sie alles neu geworden. Die Pforten öffnen sich. Zur Seite stehen jene zum Dienst bereit, denen sie zu dienen hätten. Raphael geht vor ihnen her und gruppiert sie rechts des heiligen Herdes. Dann begibt er sich hinter Satanas Thronstuhl. Nun ist alles ein himmlisch seliger Traum. Erst später, auf den ihnen zubereiteten Sonnen, wird ihnen allmählich klar, was sie im Heiligtum erlebten. Urs Gnadenwort, seine Frage, ihr Ja, die Segnung und ihr eigenes erstes Jubellied. Die sie betreuenden Reichsbürger haben alles Köstliche verwahrt, bis sie es nach und nach selbst im Herzen tragen können. Die große Lichtmenge wandelt den Tagesweg. Im Heiligtum bleiben nach dem Hochamt die Fürsten, Wächter und Ältesten zurück. Die Befehlsengel haben ihr Amt in den Sphären, doch ihr Geist ist bewusst bei Ur. Als die Ersten sich dicht vor dem heiligen Herd versammelt haben, spricht Ur noch immer im Amt als Melchisedek. Meine Ersten, ihr habt mit eurer Preisanbetung mehr erreicht, als ihr es ahnt. Sie gab dem Heilshochamt 2 Weihen. Ich nahm von euch die Weihe der Werkerfüllung an, und ihr habt von mir die Weihe der Ewigkeit erhalten. Nun tue ich euch kund, was erst später allen Kindern offenbar werden soll. Doch das Transzendente der Enthüllung wird Raum und Zeit des Taturjahres überspannen, denn sie wächst mit dem Werk und vollendet sich durch die Vollendung meiner Kinder. Vollbracht. Mit ihm wird ausgelöscht, was wider mich, mein Leben, Licht, meiner Hände Arbeit erstanden war. Ich gab jedem Kind Gedanken, das eigene Sein. Wie sehr sie jedoch in wahrhaftiger Unberührtheit mit mir verbunden sind und wie wenig ich auf sie verzichten will, hat der Entschluss zum Opfergang und seine Bewältigung gezeigt. Nicht jedoch, dass ich die Geschöpfe samt ihrem Teilgeist, Seelenwesen und schließlich in höchst gesteigerter Form als Kind mir erhalten und rückerhalten wollte. Nein, ihr Ersten, ich musste. In Klammer, muss gleich, stets urbedingt und sinngemäß unabhängig vom Werk selbst. Die Zerstörung eines Teilwerkes durch Nichtannahme des Opfers hätte in meinem Ursein euch Unbegreifliches ausgelöst, das euch, wie später allen Kindern, immer nur im Sinne und Verständnis eurer Erkenntnisreife offenbart werden kann. Es genügt auch vollkommen, wenn ein Kind ahnend erschauert unter der Gewalt der Wahrheit, die stets eine rein innere Offenbarung sein kann. Ihr begreift, dass ich als Ur einen Teil meiner dem Werke nutzbar gemachten Wesenheit hätte aufgeben müssen, hätte Golgatha nicht zum Ziel geführt. Es war der schwerste Augenblick der Werkentwicklung, wo ich als Priester die Hand ausstreckte, das Taturjahr wieder aufzulösen, um meiner Heiligkeit vollste Genugtuung zu bereiten, in welcher die hohe Genugtuung der Geduld, Liebe und Barmherzigkeit mit begründet war. Ja, fast vollständig hatte ich meine Urherrschaft unter das Menschenopfer gestellt. Aber das Taturjahr aufzulösen, wäre unendliche Male schwerer als Golgatha gewesen. Ihr nehmt die Offenbarung auf, ohne ihre volle Tiefe zu verstehen. Das ist auch nicht nötig für den Liebetag. wie Zweige, Blätter und Früchte nicht zu wissen brauchen, wie es im Boden ausschaut, aus dem die Wurzeln ihre Nahrung nehmen, so auch die Erkenntnis. Ihr trinkt sie wie das klare Wasser eines Quells, ohne Frage, wo er ist. Aus dem Lebensborn schöpft ihr die Kraft, die mein Wort in euch lebendig tragen lässt. Bis hierüber ein Licht, um das andere anzuzünden ist. Erscheint der siebente Schöpfungstag in seiner Glorifikation, dann werde ich euch Weiteres hinzuverkünden. Dann könnt ihr es ertragen und zum Segen der nächsten Werke mitgestalten helfen. Aber das in Rechnung stellen, was ich schon am Tag der Ordnung zu erkennen gab, sei hinzu erwähnt. Weil ihr euch mir dienstbar machtet, gelang euch die Verbundenheit mit mir, die allgemein dem Abend aufgehoben war. Als ich im Hochamt darüber sprach, konntet ihr das nicht gleich fassen. Nun ist die Erleuchtung euch geworden, und ich rücke sie an den gerechten Platz. Inwiefern ich von einem sinngegebenen Kindesfalle künden konnte, trotzdem keine geringste Gedankenvorschau in mir vorgegangen war. Ich lehrte, der Gedanke ist Ursprung und Erreger alles Lebens mit seiner Entwicklung. Daraus bildet sich allein das Wort, das die Tat gebiert. Und die ihr anhaftende Folge ist die Rückspiegelung des Gedankens. Daran ist nicht zu rütteln, auch wenn sich anderes hinzu ergibt. Beachtet die folgende hochwichtige Belehrung. Ihr Ersten seid Großgedanken meines Urreichtums. Ihr wisst, dass ich das Taturjahr, sogar den ganzen Tatzyklus mit seinen 8 Schöpfungsjahren auf die gewaltigen Fundamentsträger gründete. Die mir vorbehaltenen, gerecht gestellten Bedingungen und das den Kindern gewidmete, freie Wille Gesetz. Der Hinweis erfolgt deshalb abermals, weil ihr das Gesagte so weit erfassen sollt, als es die bald vollendete Schöpfungswoche billigerweise von euch erwarten kann. War dies getan, mussten notgedrungen alle nachfolgenden Haupt- und Nebenwerke gleichfalls beide Grundideen als gute Kraftzentren bergen, wie auch aus ihnen gespeist werden. Ich habe im Verlauf des Tatzyklus meinen Urgrundgedanken, der entsprechend meiner hochheiligen Einheit ein einziger ist, der Kinder wegen geteilt, ebenso die zu entfaltende schöpferische Macht, damit das Werk wie aus sich selbst seine Fortbildung entwickeln kann. Im ersten Teil wurde mein Ur-Ich in seiner nie sichtbaren Vollheiligkeit bewahrt, im zweiten für das Werk abgezweigten Teil gemäß beider Fundamentsträger die erforderliche Daseinsoffenbarung meiner Urperson, die für die Kinder sichtbare Gestalt. Gewisser Art hatte ich so meinem Ursein 2 Kraftzentren gegeben. Diese Teilung war niemals im Urprinzip vorhanden, wie sie es auch niemals bleiben wird. Vielmehr war sie auf ein Ziel ausgerichtet und besaß innerhalb des Raum- und Zeitbedarfs bis zur Zielerreichung ihre Geltung. Ihr erkennt nun den Zusammenhang, dass während einer solchen Ziele untergeordneten Zeit sowie ihrem Raum die Teilung meines Urseins ebenso eine Bedingte ist, wie ich an das Ziel die Erfüllungsbedingung geknüpft habe. Auf den ersten, dem Ziel geweihten positiven Urseinsteil gründete ich das Bedingungsgesetz und stellte es dem zweiten negativen Urseinsteil zur Verfügung, wie andererseits der zweite dem Gesetz des freien Willens grundgebenden Teil dem ersten verfügbar war. Damit geschah zweierlei. Erstens blieb trotz Teilung die unbedingt nötige Einheit vollauf bestehen, womit die Ergänzung beider Fundamente ihr Recht besaß. Diese Einung fundierte, und darauf stützte ich das gesamte Ziel, die völlig freie Rückkehr aller lebensbewussten Gedanken. Und dieses ist das Zweite, was ich als Vorschau in der viergeteilten Schöpfung schon erreicht hatte. Die Kindentfaltung lag im zweiten Urseinsteil. Beide Teile heißen Ich und mein Werk. Im Werk geschah der Fall. Es trat die oft erwähnte Wechselwirkung ein, indem ihr euch mir zur Verfügung stelltet, konnte mein erster Urseinsteil in offenbarter Form auf das Werk zurückgreifen. Während der zweite Fundamentsträger durch euch den Bedingungen in Freiheit dienstbar ward. Daraus entwickelte sich fast selbsttätig das zur Verfügung stellen der Bedingungen an das Freiheitsgesetz. Und hierin war ursächlich mein heiliges Opfer begründet. Wäre der Hinweis auf den Fall in mir gedacht, hervorgegangen, also aus dem ersten Urseinsteil, dann hätte, wie gesagt, kein Kind zur Verantwortung, ob der nunmehr eingetretenen Tatsache, gezogen werden können. Und alles, was deshalb geschah, wäre zwecklos, ja, ungerecht gewesen. Doch weiter. Warum wäre es denn das gewesen? Weil in eben dieser Hinsicht der Gedanke überhaupt meinem ganzen Urprinzip, mir selbst, hätte zugrunde gelegen. Alle Formgedanken müssen letztens aus dem Urgedanken kommen, weil, ehe irgendwelche Werke wurden, es außer mir nichts gab. Musste da nicht auch der Widersinnsgedanke in mir liegen? So gedacht wäre freilich der Fall mein eigener gewesen. Allein im ewig heiligen Ur existiert keine sich bekämpfende Kraft. Anders wäre sonst das Einheitsprinzip eine Zweiteilung schon in sich selbst, zufolge dessen die Sache ein ganz anderes Gesicht bekäme. Nein, Ich bin keine Zweiteilung und habe die Abirrung nicht vorausgedacht. Einzig in der aus dem zweiten Urseinsteil, zwecks Entwicklung hoch befähigter Kinder, angesetzten Zeit, zu deren Erfüllung ich den Tatzyklus, vornehmlich das regierende Taturjahr sozusagen, zur Verfügung stellte, konnte sich aus der gegebenen Freiheit in Gedanke, Wort und Tat eine volle Hingabe, aber auch eines Falles bilden. Allein von dieser Warte aus gab ich jene Offenbarung, um euch ersten die Gefahr zu zeigen, die eine falsche Inanspruchnahme des freien Willens mit sich brächte. Denn in der einmal gegebenen Freiheit liegt die Trennungsmöglichkeit eines Kindes. Ohne Sadhanas Umkehr hätte ich, wie schon angedeutet, das andere Opfer aufbringen müssen, von dem ihr am Tage der Barmherzigkeit einiges erfahren werdet. Nun kennt ihr des Gedankens Ursprung, dem zufolge unser Schöpfungskind mir wieder Part setzen konnte. Eure Frage, warum ich das gerade in Sadhana investierte, die ich als mein gerechtes Negativ überreich ausgestattet hatte, sei dahingehend beantwortet, dass sie sinngemäß den zweiten Urseinsteil verkörpert und sie demnach als mein Werk anzusehen ist. In ihr liegt die höchste zu entfaltende Werkkraft. Es konnten Werk und Kraft nicht unterschiedlich gemacht oder gar voneinander getrennt sein. Die Freiheitsprobe stützte sich auf die Bedingungen, war aber im Willegesetz begründet. Das Werk als Ganzes gesehen konnte also mittels dieser Freiheit die Vollendung haben, indem es in der Probe sich selbst den Bedingungen zum Dienste gab. Auch hier die Wechselwirkung der Grundfundamente, ihre voneinander bedingte Abhängigkeit und ihre zu erzielende Ergänzung. Der liebe Tag ist noch nicht zu Ende. Manches wird noch offenbar, damit ihr, meine Ersten, den Ruhe, den Schöpfungsfeiertag der Barmherzigkeit, helfen könnt aufzubauen. Ihr seht eine sich bildende Vollendung und Jubel, Dank, Ehrfurcht und Anbetung steigen mächtig in euch allen auf. Und noch mehr brennt in euch das Feuer eurer Opferwilligkeit. Ich nehme alles von euch an und häufe die Kostbarkeiten auf meinem heiligen Herd. Auch ihr seid mein Werk. Und wahrlich, königlicher kann sich's nicht enthüllen, fürstlicher nicht vollendet werden als durch eure Gaben und jene meiner Kinder. Da ist keines zu gering. Sie alle sind mein Werk. Sie haben den in sie gelegten Urseinsteil wieder heimgebracht zu mir, dem ewig Heiligen, dem ewig Einzigen und Wahrhaftigen. Wohlgeborgen ruht das Rückgebrachte in der Bundeslade. Einst wird der Segen dieser Gaben offenbar als unerhörte Seligkeit. Das ist dann mein großer Tag, der das Taturjahr beschließt. Nun wandelt eure Wege. Zu jeder Zeit bleibt jetzt mein Heiligtum geöffnet und der Vorhang soll nichts mehr verdecken. Melchisedek segnet seine Ersten, die vier Wächter binden mit goldenen Ketten, die Vorhangteile an schimmernden Säulen fest. Und dann gehen alle an die letzte, noch sehr schwere Arbeit des Gottesliebetages. Die 14. Stunde, in der die Schöpfung ausgewogen wurde und Ur seine universelle Macht mit seinem Jubel kleidete, im Reichtum der Gedanken das Kindwerk führte, dieser von unvorstellbarer Machtherrlichkeit geschwängerte Tagesteil neigt sich dem Ende zu. Es ist die Zeit des augenblicklichen Geschehens. In Klammer 20. Jahrhundert. Die Ersten stehen vor dem heiligen Herd, die nächstfolgende Stunde vorzubereiten. Der große Seher, in Klammer Jünger Johannes, ist dabei, so wie jene, die dem Menschensohne folgten. Ein Thronstuhl steht jetzt leer. Akralea ist im Auftrag Urs gegangen, ihre reiche Liebe zum letzten Mal zur Welt hinabzutragen. Das Kreuzmahnmal am Heiligtum hat seine Riesigkeit verloren. Viele Himmlische haben wiedergebracht, was vom Licht dem Liebetage zugeflossen war. Seit dem Fall steht auf dem Herde ein verhüllter Gegenstand. Niemand fragte je danach, kein Fürst berührte ihn. Ur hatte nicht einmal nach Golgatha etwas davon angedeutet. Jetzt, wo er nach der Hülle greift, wird ihnen Sinn und Zweck der Decke offenbar und sie merken sein Künftiges aus Urs Worten. Er enthüllt ein goldenes Gefäß, herrlich in seinem Glanz, in seiner Schönheit anzusehen, liegt es in heiliger Hand. Dieses Gefäß hat die höchsten Himmelszeichen als Gravur. Ein wenig hält Ur es erhoben, so, als ob er das Gefäß, seinen Inhalt oder beides überprüfen wolle, als möchten seine Augen in die eigene Tiefe sehen, ob Gefäß samt Inhalt bedenkenlos dem Feierabend übergeben werden kann oder für eine andere Schöpfung aufzuheben sei. Ja, das dem zweiten Urseinsteil zugehörende Gestaltungsprinzip kann wohl dem nahenden Abend übergeben werden, damit es in heiliger Nacht zu einem prachtvoll neuen Morgen vorbereitet wird. Das erste innere Gestaltungsprinzip, das einst, jetzt und in Zukunft ursächlich dem Urewigkeitsprinzip entspross, mag gleichwohl auf dem köstlich silbernen Boden des Gefäßes haften, bis das Urjahr heiliger Folge es den Kindern in höchster Herrlichkeit beschert. Noch öffnet Ur es nicht, sondern spricht zu den Stuhlersten. Meine Fürsten, Ältesten und Wächter, und die ihr meine Befehle austragt, merket auf, was geschieht. Der Tag neigt sich dahin. Gut verwahrt ist alles Werk, und ihr Ersten müsst die Letzten sein, die mir helfen, meine reiche Ernte bis zum letzten Halme einzubringen. Nichts darf auf dem Felde der Materie liegen bleiben, nichts darf von ihr verwüstet werden. Alles ist zu sammeln, auch das letzte Körnlein, und sei es noch so arm geblieben. Als die schöne Atarois nächst meiner Ursonne das herrlichste Gebilde zerbarst, fragtet ihr geheim, wohin der aufgelöste Reichtum fließen würde, denn dass er nicht zugrunde gehen konnte, hattet ihr erkannt, ebenso, dass es nicht möglich war, ihn in den heiligen, mitternächtlichen Quell zurückzunehmen, weil damit ja die Rücknahme des ganzen Werkanteiles verbunden sein müsste. Mein Urprinzip konnte ohne Zweifel aus dem zerstreuten Reichtum wiederum ein Ganzwerk machen und bestimmt nichts Geringeres als vor dem Bestand. Vom Werkprinzip aus betrachtet, wartete ich erst Golgatha und die Niederfahrt zur Hölle ab. Meine Geduld kam hierin dem Werk zu Hilfe, und das war für alle Kinder gut, auch für mich selbst. Hätte ich aus meinem Persönlichkeitsprinzip eine Vorschau gedanklich festgehalten, aus welcher Manifestation über Wort und Tat die Folge sich gestalten müsste, so wäre aus dem zerstörten Reichtum bloß so viel entstanden, als die Atarosphäre dem damaligen Gedankenreichtum Sadhanas entsprechend besaß.